Nicht wundern, dass ich hier stehe und nicht da. Ich bin kein Fan von Kanzeln. Es tut mir leid, damit müsst ihr heute klarkommen. Ich stehe hier. Ich habe die Predigt genannt Gott, der gute Hirte. Aber im Herzen hätte ich es viel lieber genannt Dumm wie Schafe. Ich glaube, das Video zeigt, wie dumm Schafe sind. Ich möchte auch noch einmal beten. Bleibt ruhig sitzen. Vater, ich danke dir für dein Wort, in dem du dich uns zeigst und dich uns offenbarst. Und ich bete, dass du jetzt unsere Herzen und unsere Ohren dafür öffnest, für das, was du sagen willst. Sprich du zu uns und berühre uns. All das, was in unseren Köpfen ist, räume aus und wische weg. All das, was in mir gerade drin ist, was nicht von dir kommt, was du nicht sagen willst, das räume aus. Lass dein Wort bestehen. Segne die Zeit, Herr. Amen. Wer von euch ist ein Hirte? Wer von euch war schon mal ein Hirte? Pastoren und Älteste zählen nicht. Ich meine, ein Hirte von Schafen. Als ich das letzte Mal diese Frage gestellt hatte, dann hatte jemand in den Reihen sich gemeldet und daraufhin habe ich die ganze Predigt immer wieder rübergeschielt, um zu gucken, ob die Person mir zustimmt in dem, was ich über Schafe sage. Und ich war erleichtert zu merken, immer wieder hat diese Person genickt und mir zugestimmt. Denn Schafe sind wahnsinnig niedlich, die sehen schön aus, man kann sie gut anschauen. Wenn man so eine Herde sieht, das ist irgendwo friedlich. Aber doch sind Schafe irgendwo ziemlich dumm. 2005 gab es in der Türkei drei Hirten, die hatten jeder so ihre Herde. Und dann haben die ihre Herden irgendwann zusammengeführt. Ja, die haben sich häufiger getroffen, um morgens gemeinsam zum Frühstücken und haben dann ihre Herden zusammen auf eine riesengroße Wiese getrieben. Das waren dann insgesamt über 1500 Schafe. Und die waren dort auf der Wiese, da war alles, was sie brauchten. Da war grüner Rasen, da war Wasser. Die Herde, diese Schafe, die mussten nur noch dort bleiben, wo sie waren und fressen, bis sie einschlafen. Und die Hirten, die sind dann zu dritt losgegangen zum Frühstücken. Und ich kann euch nicht sagen, warum die niemanden dort zurückgelassen haben. Aber sie gingen frühstücken und dann waren die Schafe dort und dann ging das erste Schaf so los zum Erkunden. Dann sah es eine Klippe und dachte sich, das schaffe ich. Und so sprang es rüber und das zweite Schaf direkt dahinter sah das und dachte, der wird schon wissen, wo er hingeht, ich spring mal hinterher. Und so sprangen dort 400 Schafe über diese Klippe. Das ging so lange, bis die Hirten irgendwann zurückgekommen sind und das gesehen haben, um dem dann ein Ende zu setzen. Und dann mussten sie leider feststellen, dass 400 Schafe in ihren Tod gesprungen sind. Nicht ein einziges hat es geschafft. Schafe sind ziemlich dumm. Unter Hirten ist es allgemein bekannt, dass ein Schaf nicht in der Lage ist, den Weg zum Stall alleine zurückzufinden, auch wenn es den Stall sehen kann. Also ein Schaf kann auf der Wiese stehen und dort vorne ist der Stall und es muss nur noch dorthin laufen. Ein Schaf kriegt das alleine nicht hin. Es versteht nicht, dass es jetzt dorthin laufen muss und wirklich nur noch geradeaus der Weg ist. Wir werden heute gemeinsam Psalm 23 lesen und sehen, wie David uns seinen großen Hirten zeigt. David zeigt in diesem Psalm auf Gott als seinen Hirten. Aber wo ein Hirte ist, da braucht es auch Schafe. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du bereit, ein Schaf zu sein? Ich lese den Text einmal komplett vor. Psalm 23. Und wenn ihr Bibeln habt, dann schlagt sie gerne auf. Ich lese aus Schlachter vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich möchte mit euch diesen Psalm in drei Gedanken einteilen. Wir werden uns zuerst die ersten drei Verse anschauen und dort lernen wir Gott kennen als einen Versorger, als einen Hirten, der uns versorgt. Im zweiten Gedanken, das ist dann Vers 4, lernen wir Gott als einen Hirten kennen, der uns schützt. Und zum Schluss die Verse 5 und 6, dort endet dieses Bild vom Hirten und seinen Schafen. Da kommen wir zurück zu den Menschen und wir lernen Gott als einen Gastgeber kennen, bei dem wir zu Hause sind, bei dem wir willkommen sind. Also, Gott als Versorger. Die ersten drei Verse und ich lese sie noch einmal vor. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. In diesen ersten drei Versen haben wir David, wie er aufsteht und mit breiter Brust auf seinen Gott zeigt. Häufig haben wir es in dem Psalm so, dass der Psalmist, also derjenige, der das Lied schreibt, zu Gott spricht, sich direkt an Gott wendet und Gott lobt oder ehrt oder sein Leid an Gott klagt. aber hier nicht. Wir haben David als Autor dieses Psalms und zu der Zeit, wo er das schreibt, war er König von Israel und er steht auf und er spricht nicht zu Gott, er spricht zu uns. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich, er führt mich, er erquickt. Er wendet sich nicht an Gott, sein Blick ist nicht auf Gott gerichtet. Wahrscheinlich war in diesem Moment sein Blick auf sein Volk gerichtet. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat David dieses Lied zu seinem Volk, zu Israel gesungen, mit der Hand auf Gott zeigend. Er steht auf mit breiter Brust, voller Stolz, schaut, Gott ist mein Hirte. Nun, Gott ist mein Hirte ist ein Satz, den wir alle, glaube ich, gerne sagen wollen. Das ist ein schöner Satz, den können wir, glaube ich, so unterschreiben. Bevor wir in diesem Psalm weitergehen können, müssen wir aber klären, für wen ist Gott der Hirte? Ist Gott dein Hirte oder was fehlt? Ist Gott auch dein Hirte? In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. In dieser Stelle spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er hat seine Jünger um sich gesammelt und sie reden gerade genau über dieses Bild eines Hirten mit seinen Schafen. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin die Tür. Nun, wir sind in einer anderen Zeit als heute und auch in einer anderen Kultur. Damals sahen Ställe von Schafen noch anders aus. In aller Regel war das eine Steinwand etwa so hoch und die umgab die Schafe so rundherum und vorne war eine Öffnung. Ein Stall damals hatte keine Tür, die man hätte zumachen können, ein Holztor oder so. Der Stall war vorne offen und die Aufgabe des Hirten war es, sich in diese Öffnung zu setzen und bei Nacht in diese Öffnung zu legen. Der Hirte selber war die Tür. Der Hirte entschied und sorgte dafür, dass in diesen Stall nur das reinkommt, was auch rein darf und niemand rauskommt, der raus soll. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Gott hat eine Herde voller Schafe, die er seine Kinder nennt. Und der Weg in diese Herde hinein ist Jesus selber. Und wenn du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und für deine Schuld an so einem Kreuz gestorben ist und dass dir dadurch vergeben ist, dass du dadurch wieder mit Gott vereint bist und in einer Beziehung mit diesem großen Gott leben kannst, wenn du das glaubst und bekennst, dann bist du, so wie Jesus das hier sagt, durch ihn Teil der Herde Gottes. Dann bist auch du ein Kind, ein Schaf Gottes, dann kannst du voller Stolz wie David aufstehen und sagen, Gott ist mein Hirte, schau hin. Aber David bleibt nicht bei diesem Satz stehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser zweite Satz ist keine Hoffnung oder eine Frage, es ist eine Feststellung. Er formuliert das damals in der Grammatik und des ist vielleicht langweilig, aber das ist ein königlicher Imperativ. Also das ist der Ton, den ein König anschlägt, wenn er seinen Kommandanten, seinen Befehlshabern einen Auftrag gibt. Da gibt es keinen Zweifel, keine Frage, keine Toleranz, kein Spielraum. Er steht auf und sagt, Gott ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Da gibt es auch keine Bedingung. Es gibt kein, mir wird nichts fehlen, wenn wir Frieden haben. Ja, Israel, König Israels, er hätte sowas sagen können. Israel war immer im Krieg, immer in Gefahr, immer irgendwo. Irgendwas war immer los. Israel hatte nie wirklich ruhige Zeiten. Nun, wenn irgendwer sagen könnte, ey, uns geht's gut, wenn wir mal Frieden hätten, dann wäre das der König Israels. Aber das macht er nicht. Mir geht's gut, wenn ich beliebt bin, wenn meine Freunde mich mögen. Mir geht's gut, wenn meine Familie Frieden hat. Wenn ich reich bin, wenn ich versorgt bin mit allem, was ich mir so vorstellen könnte. All das könnte David sagen. Aber er sagt es nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt nichts. Das ist bedingungslose Zufriedenheit. Denn es kommt nicht darauf an, was du hast. Es kommt darauf an, von wem du es hast. Wisst ihr, stellt euch vor, ihr geht so einen Feldweg entlang. Und dann ist rechts von euch eine grüne Wiese und dort sind Schafe. Und der Rasen, der ist vielleicht grün, es mag sein, aber diese Schafe, die drängeln sich alle immer an den Zaun. Ja, und die wollen schon fast rüberspringen oder sich durchdrücken. Und die meckern und die quengeln die ganze Zeit und die sind unruhig und man sieht denen an, die sind unzufrieden. Nun, ich kenne den Hirten nicht, aber ich vermute, das wird kein besonders guter sein. Dann gehe ich weiter, den gleichen Weg entlang, links von mir eine neue Wiese, eine andere Herde, der Rasen ist grün und die Schafe, die sind glücklich. Nun, die liegen dort rum, manche springen vielleicht und hopsen so ein bisschen und andere sind am Schlafen. Man sieht, den Schafen geht's gut. Ich kenne diesen Hirten nicht, aber ich weiß, das muss ein guter Hirte sein. Wenn ich mir David anschaue, dann sehe ich einen guten Hirten. Wir können in die Geschichte schauen und gucken, wie es ihm ging und was passiert ist in seinem Königreich zu der Zeit, wo er König war, um ihn herum. Und ehrlich, David hat Leid erlebt. Wir sind Psalm 23 und wir müssen nicht weit nach vorne blättern, Psalm 22. ist einer der schlimmsten und traurigsten Klagepsalme, den David je geschrieben hat, wo er von Tod und Mord und Verrat geschrieben hat. Er kennt das. Krieg, Verrat in der Familie, gejagt werden. Er hat seinen Sohn beerdigt aufgrund einer Krankheit. David weiß, was Verlust und Mangel ist. Wenn ein Mann diese Zufriedenheit an Bedingungen hängen könnte, dann er. Aber das tut er nicht. Gott ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Denn wer ist dafür verantwortlich, dass es einem Schaf gut geht? Wenn ihr so gute, zufriedene, wohlgenährte, gepflegte Schafe auf der Wiese seht, würdet ihr sagen, oh, das ist ein fähiges Schaf. Das weiß, wie es sich um sich selber kümmert. Auf gar keinen Fall. Die Ehre und der Ruhm geht immer zurück auf den Hirten. Ein gut genährtes Schaf ist immer ein Zeugnis von einem guten Hirten. Und so auch bei David. Es ist so bewundernswert, dass gerade er es ist, der dieses Zeugnis abgibt. Es gibt so viele Könige von Israel, wo man das hätte erwarten können. Aber David war der beste König, den Israel jemals hatte. Nach ihm kommt nie wieder ein König für Israel, der auch nur im Ansatz an ihn herankommt, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Nach ihm gibt es noch zwei Könige, die mit ihm so ein wenig verglichen werden. Über sie wird gesagt, sie waren wie David in einer gewissen Art. Aber keiner wird so ein guter König sein, so ein gottesfürchtiger König sein wie David selber. Wenn irgendwer hätte sagen können, ich bin zufrieden, mir geht's gut, weil ich ein guter König bin, weil ich alles dafür getan habe, dass es läuft, dann hätte David das sagen dürfen. Wenn ein König stolz auf sich selber hätte sein dürfen, dann er. Aber er sagt, ich habe, was ich brauche, weil Gott mein Hirte ist, nicht weil ich ein guter König bin. Können wir so auf unser Leben schauen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerade Leid oder Mangel erlebst. Ich glaube, die Zeiten lassen das durchaus zu und ich habe keine Ahnung, in welchen Lebensumständen ihr seid. Das ist der Vorteil, wenn man zu Gast ist. Ich kenne euch nicht. Und du kannst viel Leid und Mangel in deinem Leben gerade haben. Vielleicht geht es dir schlecht. Ich weiß es nicht. Kannst du sagen, weil Gott mein Hirte ist, fehlt mir nichts? Was für ein Bild haben wir von unserem Gott? Dass er uns nicht versorgen könnte? Dass er nicht in der Lage ist, uns zu geben, was wir bräuchten? Welches Schaf willst du sein, das sich an den Zaun drängt und rausspringen möchte, ein Zeugnis von einem schlechten Hirten abgibt? Oder bist du glücklich auf deiner Wiese, weil du weißt, was ich habe, das habe ich von Gott. Was ich brauche, das hat Gott mir gegeben. Nun, ich habe vielleicht nicht das schönste Auto, ich habe vielleicht nicht den besten Job, vielleicht habe ich gar keinen Job. Vielleicht kann ich mir keinen Urlaub leisten oder nicht so oft, wie ich es gern hätte. Nun, ich lebe vielleicht in einem Haus oder einer Wohnung, aber besser geht immer. Aber können wir zufrieden sein? Weil wir wissen, was wir haben, haben wir von Gott. Und er ist der Hirte, der sich um uns kümmert. Bist du bereit, ein Schaf von Gott zu sein? Und wenn ja, dann was für ein Schaf? David zeigt uns seinen Gott stolz. Lass uns kurz schauen, was von diesem Gott er uns zeigt. Er zeigt uns einen Gott, der uns führt. Er führt mich zu stillen Wassern, er führt mich auf rechter Straße. Ja, Gott führt seine Schafe zu stillen Wassern. Stille Wasser, das ist ein Bild. Wir alle wissen, das ist nicht wörtlich gemeint, Gott wird dich nicht wirklich an ein stilles Wasser führen. Aber das bedeutet für ein Schaf der Ort, an dem es versorgt wird. Dort, wo stille Wasser sind, da kann ein Schaf trinken. Dort, wo stille Wasser sind, dort wächst der Rasen. Dort ist Nahrung für Schafe da. Der Ort, wo stille Wasser sind, sind die Orte, wo Schafe hingehören, wo sie auftanken können, wo sie versorgt und ernährt werden. Gott führt dich an Orte, wo du versorgt wirst. Und das kann ganz praktisch irdisch sein, dass es um Essen und Trinken geht. Aber in erster Linie geht es um deine Seele. Gott bringt dich an Orte, wo deine Seele, wo dein Geist, wo dein Glaube, deine Beziehung zu Gott auftanken kann, wo du versorgt und ernährt wirst. Aber es geht nicht einfach nur darum, Hauptsache irgendwie dort anzukommen an diese Orte. Ja, wie ist jetzt erstmal egal, manchmal auch krumme Wege. Hauptsache ich komme irgendwie an einen Punkt in meinem Leben, wo ich versorgt werde, wo ich habe, was ich brauche, wo ich Essen und Trinken habe und in einer Beziehung zu Gott stehen kann. Wie ich da hingekommen bin, ist erstmal egal, oder? Ja, das Ziel, das rechtfertigt dann den Weg. Überhaupt nicht. Denn er führt uns nicht nur zu stillen Wassern, er führt uns auch auf rechter Straße. Er hat auch einen Weg vorbereitet hin zu diesen Zielen. Er möchte dir zeigen, wie du dort ankommst, wo du hingehörst. Und heutzutage ist es leichter als jemals zuvor. Jeder von uns kann immer die Bibel zu jeder Zeit bei sich haben, in einer Sprache, die er versteht. Ob es jetzt auf dem Handy ist oder eine schriftliche Bibel wirklich als Buch, zu keiner Zeit jemals war es einfacher, Gottes Willen zu erkennen, von Gott zu lesen, Gott kennenzulernen. Und das ist der Weg, um zu verstehen, was der rechte Weg ist. Der rechte Weg ist, sich immer daran zu orientieren, was Gott von dir möchte. Nun, dieses Führen, Gott führt uns. Er führt uns zu guten Orten, wo wir versorgt werden. Er führt uns den richtigen Weg. Führung von Gott ist so ein Thema, oder? Jeder von uns möchte von Gott geführt werden, na klar. Aber was sind jetzt diese drei Punkte, die ich tun muss, um immer in jeder Situation Gottes Willen für mein Leben zu erkennen? Was muss ich jetzt ganz konkret machen, damit ich entscheiden kann, was Gottes Wille für mein Leben ist? Ja, ich könnte euch jetzt irgendwie so drei Punkte mitgeben, wie beten, Bibel lesen und in die Gemeinde gehen, das sind gute Sachen, aber das ist es am Ende nicht. Das sind vielleicht nette Hilfsmittel. Was wir oft von Gott erwarten, ist in etwa wie ein Hirte, der sich vor seine Schafe stellt und eine Karte ausbreitet und sagt, schaut her, meine Schafe, wir sind hier und dort wollen wir hin, ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dort. So in der Art erwarten wir oft, dass Gott Führung mit uns lebt. Wir sind ja schlaue, selbstbestimmte Menschen. Wir haben einen Verstand. Ich kann Entscheidungen treffen. Ich kann nachdenken. Ich verstehe. Gott sagt mir, worauf ich achten muss. Auf welche Wegweiser muss ich achten? Was muss ich sehen? Wo muss ich wie abbiegen? Dann finde ich den Weg, den du vorbereitet hast. Ich bin ja ein schlauer, selbstbestimmter Mensch. Oder? Aber so funktioniert das mit Schafen nicht. Ein Hirte kann sich nicht hinstellen und sagen, wenn ihr den Fluss seht, folgt dem Fluss und wenn da vorne ein Gipfel ist, dann müsst ihr links abbiegen. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dort. Das wird niemals mit Schafen funktionieren. Das kann man vielleicht mit Hunden machen oder schlaue Vögel, die können das auch. Das Problem ist aber, die Bibel vergleicht uns nie mit schlauen Tieren. Nie, nicht in einer einzigen Stelle. Über 200 Mal werden wir als Schafe beschrieben und nie als ein intelligentes Tier. Wenn wir von Gott erwarten, dass er uns führt auf eine Art, wo wir selber den Weg finden, weil wir selbstbestimmt und schlau sind, dann werden wir in die Irre laufen. Wir sind darauf angewiesen, Schritt für Schritt in jedem Punkt, in jeder Situation, in direkter, in enger Beziehung mit Gott zu sein, wie ein Schaf, das seinem Hirten folgt. Denn Schafe, die laufen meistens einfach erstmal los. So wie in der Geschichte ganz am Anfang, wo die einfach erstmal losgelaufen sind und in ihren Tod gesprungen sind. Und ein guter Hirte, der ist dort. Und der sieht, wenn die Schafe loslaufen und dann hat er einen Stock und mit diesem Stock, da schiebt er sie und drückt er sie mal in die eine und die andere Richtung und korrigiert den Weg. Der Hirte ist Schritt für Schritt bei seiner Herde und er führt sie und er korrigiert sie. Und das ist der einzige Weg, wie wir Gottes Führung in unserem Leben erfahren werden. Wenn wir bei unserem Hirten sind, in jedem Punkt, in jedem Schritt unseres Lebens, gelebte Beziehung, gelebte Nähe, die Frage ist, verbringst du deinen Tag mit Gott? Nun, ich glaube, Gottes Stimme und Gottes Reden zu hören, wenn wir so durch unseren Tag laufen, wenn er dich korrigieren möchte wie ein Hirte mit seinem Stab, das ist was, was geübt werden will. Das kann man vielleicht nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Das ist was, was mit der Zeit wächst. Aber geben wir dem auch die Chance zu wachsen? Verbringen wir unsere Zeit in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart, in seinem Wort, im Gebet? Stellen wir unsere Entscheidungen in sein Licht und immer in der Bereitschaft, von ihm korrigiert zu werden? Nun, vielleicht ist das ein bisschen zu hart, oder? Ja, Schafe sind dumm, aber ich nicht. Vielleicht bin ich gar nicht so blöd. Ich kann das auch alleine, glaube ich, oder? Gott trifft ein vernichtendes Urteil. In Jesaja 53, Vers 6 sagt er, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und das ist alles, was wir dazu wissen müssen. Gott selber trifft das vernichtende Urteil und sagt, jeder Mensch geht wie ein Schaf in die Irre. Wir alle brauchen die Führung Gottes. Wie ein Schaf nichts dafür kann, auf der richtigen Wiese zu stehen. Wie ein Schaf selber seinen Weg nicht finden kann. Wie ein Schaf nichts dafür kann, versorgt zu sein. So kann kein Mensch selber seinen Weg finden. Kein Mensch kann sich versorgen. Kein Mensch kann aus sich heraus Errettung finden. Wir sind voll darauf angewiesen, in Gottes Gegenwart und in der Beziehung mit ihm zu leben. Nur dadurch werden wir errettet. Nur dadurch finden wir unseren Weg. Wir brauchen Leitung. Zum Glück haben wir einen guten Hirten, der uns führen möchte. Wisst ihr, ein guter Bekannter von mir, der war vor einigen Jahren in Israel und dann ging er an so einer Herde vorbei und die stand so als Pulk zusammen und einige Meter davon war ein Brunnen. Und er hatte sich gefragt, warum sind die alle so als Pulk zusammengedrückt, obwohl dort vorne ein Brunnen ist, wo sie hätten trinken können. Aber sie standen irgendwie da und dann hat er den Hirten gesehen. Und der Hirte war mitten in diesen Schafen mit seinem Stock und er drückte sich durch sie durch und mit aller Gewalt versuchte er sie zu schieben. Denn was die Schafe gemacht haben, die sind ineinander gelaufen und haben ihre Köpfe gegenseitig in das Fell des anderen gerammt und sie waren alle miteinander verhakt. Die waren nur ein paar Meter vom Brunnen weit weg und sie haben es nicht geschafft. Sie waren einfach als eine Menge zusammengedrückt und der Hirte, der ging mitten durch sie mit seinem Stock und drückte und schob sie und versuchte sie zurechtzuweisen. Und ich glaube, so kann ganz oft unser Leben aussehen. Der Brunnen ist gar nicht so weit weg, wenn wir doch nur auf unseren Gott hören würden. Und dann will Gott unsere Seele erquicken. Ja, er erquickt meine Seele. Als ich dieses Wort gelesen habe, habe ich an einen Menschen gedacht, der glücklich und fröhlich springt und jauchzt und richtig, richtig gut drauf ist. Aber das ist so gar nicht das, was David gemeint hat. Aufrichten bedeutet vielmehr eher, erquicken bedeutet, wenn ich etwas wieder herstelle. Erquicken, wie es damals gesprochen wurde, bedeutet etwas hinzustellen, etwas umdrehen, etwas aufrichten. Also wenn euch nachher zu Hause der Stuhl umfällt und ihr stellt ihn wieder hin, dann habt ihr den Stuhl erquickt. Und das hat bei Schafen eine wunderbar tolle Bedeutung. Wisst ihr, Schafe, wenn sie auf den Rücken fallen, haben sie keine Chance von alleine wieder aufzustehen. Ein Schaf auf dem Rücken kann nicht selber wieder aufstehen, es geht nicht. Und dort wird es in aller Regel immer sterben. Außer der Hirte richtet es wieder auf. Ob es jetzt verhungert oder verdurstet, von einem Raubtier gerissen wird oder von innen heraus erstickt. Denn Schafe produzieren, solange wie sie leben, immer Gase in sich. Und solange ein Schaf richtig rumsteht, ist alles gut. Aber sobald es auf dem Rücken liegt, erstickt es von innen heraus. Aber zum Glück geht ein guter Hirte dann her und stellt das Schaf wieder hin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal auf dem Rücken liegend. Kraftlos, hast nicht mehr die Kraft aufzustehen. Und du spürst, wie du von innen heraus erstickt wirst, wie dir die Kraft genommen wird, wie du nicht mehr von selber weiterkommst. Dann ruf zu deinem Gott. Er möchte dich aufrichten. Schafe liegen echt überraschend gerne auf dem Rücken. Im Englischen gibt es dafür sogar einen Namen für ein Schaf, das auf dem Rücken liegt. Im Deutschen leider nicht. Aber wisst ihr, die wandern so daher und dann ist im Rasen manchmal so eine Kuhle. Und die sieht bequem aus und dann will das Schaf sich dort reinlegen. Das ist ja gemütlich. Und dann legt es sich so in diese Kuhle rein, die Beine unterm Körper so eingerollt. Und dann will es die Beine vielleicht ausstrecken. Und dazu muss es sich so ein bisschen auf die Seite drehen. Dann dreht sich das Schaf so ganz bisschen zur Seite und streckt die Beine aus. Und in dem Moment kippt es in aller Regel auf den Rücken. Und dann liegt es da und kommt nicht mehr hoch. Und vielleicht kennst du das. Du warst so unterwegs in deinem Leben und dann war dort eine Kuhle, die sah gemütlich aus. Ja, nur kurz ausruhen, dort jetzt hinlegen. Ah, und jetzt die Beine ausstrecken. Oh, ist das gemütlich. Und zack, schon sind wir umgekippt. Oft ist das am Anfang gar nicht schlimm. Und irgendwann merken wir, ich schaff's nicht mehr, ich komme nicht mehr hoch, ich krieg mich nicht mehr aufgerafft. Rufen wir dann zu unserem Gott. Denn Gott ist ein Hirte, der dich aufrichten möchte. Und Gott weidet uns auf grüner Aue. Nun, auf grüner Aue weiden bedeutet nichts anderes als zu ruhen, anzukommen, zu Hause zu sein, aufzuatmen. Jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Gott ist ein Hirte, der uns an einen Ort bringt, wo wir ruhen können und uns einen Ort gibt, wo wir ruhen dürfen, wo du aufatmen kannst, wo deine Seele zu Hause ist, in der Gegenwart Gottes. Und nicht mal das können Schafe alleine. Am Anfang die Geschichte, 1500 Schafe, sie waren auf genau so einer grünen Aue, sie mussten nichts tun, außer zu ruhen und 400 von ihnen starben. Im Psalm 4, Vers 9 sagt der Autor, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Bei Gott können wir sicher wohnen, können wir ankommen, können wir ruhen. Im Vertrauen darauf, dass er auf uns achtet wie ein guter Hirte, dürfen wir ankommen. Darfst du zu Hause sein? Warum? Warum ist Gott so ein guter Hirte? Warum macht er all das für dich und für mich? Wisst ihr, man kann auch heute noch bei der Berufsgenossenschaft die Ausbildung zum Hirten machen. Ja, das wird offiziell angeboten, die Ausbildung zum Hirten. Und dort steht dann, was er so können muss. Und am Ende steht auch, was das Ziel ist. Also warum ein Hirte tut, was er tut. Und das Ziel ist Profit. Ja, er will Wolle verkaufen, Schafe verkaufen oder Schafsfleisch verkaufen. Mensch, haben wir ein Glück, dass wir einen anderen Hirten haben. Der Grund, warum Gott der Hirte ist, der er ist, ist zu seiner Ehre. Vers 3 sagt es ganz am Ende, um seines Namens willen. Um seines Namens willen ist er der Hirte, der uns weidet und führt und erquickt und leitet. Nicht, damit es dir gut geht, damit du in Luxus und in Saus und Braus leben kannst. Nun, das wäre schön, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist sein Name. Erinnern wir uns an die Schafe auf der Wiese, die wir anschauen und den Hirten dahinter erkennen können? Der Grund, warum Gott ein guter Hirte ist und sich um dich kümmert und dir gibt, was du brauchst, ist, damit Leute an dir sehen können, dass er ein guter Hirte ist. Wenn du auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, zu Hause, mit deiner Familie oder im Garten mit deinem Nachbarn so redest und Zeit verbringst und die Leute schauen auf dich, wie du vielleicht mit Leid und Mangel und Unsicherheit und Angst und Bedrohnis umgehst, schauen sie auf dich und denken sich, den Hirten dahinter, na, den will ich nicht kennenlernen. Wenn es dir so geht, deinen Hirten brauche ich nicht. Oder schauen sie auf dein Leben und die Art, wie du mit Herausforderungen und Problemen umgehst und denken sich, den Hirten möchte ich kennenlernen. Denn um seinen Namen geht's, zu seiner Ehre. So steht David auf vor seinem Volk und zeigt auf seinen Gott. So groß ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Und dann kommt Vers 4. Und da ändert sich alles. Eben grüne Aue, Sonne, Rasen, Schafe, die sind versorgt. Alles ist gut, allen geht's gut. Es ist schön. Und jetzt? Und auch wenn ich wanderte durchs Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Auf einmal wird's dunkel. Eben war es hell, jetzt wird's dunkel. Eben waren wir auf der Wiese, jetzt wandern wir durchs Tal. Im Tal ist es kalt. Es ist ungewiss. Die Schafe wissen nicht, wo es hingeht. Sie können schlecht sehen. Die Sonne fehlt, es geht bergab. Und ich glaube, all das sind Gefühle, die wir kennen, oder? Manchmal haben auch wir diese Täler. Dann geht es bergab. Es ist wie kalt, es ist dunkel, es ist ungewiss. Wir sehen nicht, wo es hingeht, was als nächstes kommt. Wir fühlen uns einfach unwohl in der Situation. Es macht sich Unglück breit im Leben. So wie bei Schafen, so auch bei uns. Aber so wie sich die ganze Situation wechselt, ändert sich auch Davids Blick. Erkennen wir das, wo er eben über Gott gesprochen hat, er ist mein Hirte, er führt mich, so spricht er jetzt direkt zu Gott. Du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab. Im Moment, wo es schwer wird, wo es dunkel wird, wo die Angst aufkommen könnte, da wendet David seinen Blick hin zu Gott. Und das können wir genauso machen. Wenn sich Dunkelheit und Finsternis bei dir in deinem Leben breit macht, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wenn du Beklommenheit in deinem Leben spürst, wenn es bergab geht, wie durchs Tal, dann schau auf deinen Gott. Wende deinen Blick hin zu deinem Gott, denn dort können wir etwas sehen, was uns tröstet. So wie David es hier sieht. Er sieht, du bist bei mir und das bedeutet für ihn etwas. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Nun, David wiederholt sich hier nicht einfach irgendwie unnötig. Ja? Das ist kein Hirte, der einfach so zwei Wanderstöcke bei sich hat. Nein, der Stab, den hatten wir gerade schon. Mit dem werden die Schafe geführt und geleitet. Der Stecken ist ein bisschen anders. Der Stecken ist in aller Regel eine Keule. Und dort sind Dornen oder Drähte oder Nägel drin. Und diesen Stecken, den benutzt der Hirte, um Wölfe oder Löwen zu töten. Und wir sehen hier David, wie er auf seinen Gott schaut und sagt, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Er sieht einen Gott, der nicht nur führt und leitet und versorgt, sondern auch einen Gott, der schützt, der mächtig genug ist zu schützen. In Zeiten der Dunkelheit und Finsternis, wenn es bergab geht, wenn sich Beklommenheit und Unglück in unserem Leben breit macht, dann schau auf deinen Gott. Aber sieh dort nicht nur den lieben alten Mann im Schaukelstuhl, der sich um die ganze Welt kümmert. Nein, wir dürfen auch den Mann sehen, der eine Keule in der Hand hat, bereit, den Löwen zu schlagen, wenn er dich reißen möchte. Wir sehen dort einen Gott, der den Tod und den Satan längst besiegt hat, der die Macht hat, jeden Krieg zu gewinnen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich bin die Tür. Und der Hirte hat nicht nur die Aufgabe, die Schafe hereinzulassen und drinnen zu halten, sondern auch die Raubtiere draußen zu halten. Ein Wolf damals kam nur in den Stall über den Hirten. Mit Jesus und Gott als deinem Hirten dürfen wir dort Sicherheit finden. In diesen Stall kommt nur das, was der Hirte zulässt. Und so können wir in diesen Zeiten auf Gott schauen und dort Sicherheit finden. Such die Nähe deines Gottes, wenn sich Beklommenheit breit macht. Aber es geht ja auch nur durchs Tal, oder? Er geht durch das Tal der Todesschatten. Ja, das ist nicht das Ziel, es ist nicht das Ende. Kein guter Hirte führt seine Schafe in das dunkle Tal der Todesschatten und lässt sie dann dort. Nein, er geht durch das Tal. Das tiefste Tal, durch das wir gehen können, ist der Tod selber, oder? Aber wir wissen, das ist nicht das Ende. Nach dem Tod kommt die längste und grünste Wiese, die wir uns vorstellen können. Nach dem Tod kommt die Ewigkeit bei Gott. Es geht immer nur durchs Tal und dahinter kommt wieder eine Wiese und das darf Hoffnung machen. Und erkennen wir, was für ein Tal das ist? Das Tal der Todesschatten. Eine Frage. Kann der Schatten von einem Hund dich beißen? Kann der Schatten einer Schere dich schneiden? Kann der Schatten des Todes dir irgendetwas anhaben? Nein, überhaupt nichts. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, sagt Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod, die Sünde, der Satan, die haben keine Macht mehr über uns. Ja, Versuchung ist da. Ja, der Körper wird irgendwann sterben. Aber am Ende hat Gott schon längst gesiegt. Wir werden in Ewigkeit bei ihm sein, in Ewigkeit in seiner Nähe bleiben. Wir sind keine Sklaven, keine Kinder des Todes und der Sünde mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Gott hat längst gesiegt. Unsere ewige Hoffnung ist bei ihm. Und so können wir durch dieses Tal gehen und der Tod kann mit seinen Schatten seine Hände nach dir ausstrecken, aber am Ende bleiben es nur Schatten. Sie können dir, deiner Seele und deiner Ewigkeit am Ende nichts anhaben, denn die steht sicher und fest bei Gott. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Gott als Gastgeber. Am Ende, in den letzten Versen 5 und 6, dort endet dieses Bild eines Hirten mit seinen Schafen. Ja, außer wir stellen uns Schafe vor, wie sie an einem Tisch sitzen, aber das vermute ich nicht. Und ich lese diese beiden Verse noch einmal vor. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. In diesen zwei Versen macht David etwas, was ich uns auch empfehlen möchte, dass wir das tun. In Vers 5 schaut er auf sein Leben, wie es jetzt ist, um dann in Vers 6 in seine Zukunft schauen zu können. In Vers 5 reflektiert er seine Situation und erkennt Gott, um dann aus Glauben heraus in Vers 6 in seine Zukunft schauen zu können. Er sieht Gott als einen Gastgeber. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Er beschreibt einen Gastgeber aus dem Osten der damaligen Zeit, wie er im Buche stand. Ja, in der Kultur, in der er dort lebte, in Israel der damaligen Zeit, dort hatten Gastgeber gewisse Aufgaben und Verantwortungen. Ja, anders als heute. Ein Gastgeber damals, der hat seinen Gästen einen Tisch reichlich gedeckt. Ich würde sagen, wenn ihr mal bei mir zu Besuch sein würdet, ihr seid eingeladen, kommt gern vorbei. Aber wenn ihr bei mir seid, ich würde euch einen Tisch decken. Es würde was geben auf dem Tisch. Aber dieser Gastgeber, der geht noch einen Schritt weiter. Ja, im Angesicht meiner Feinde wird der Tisch gedeckt. Ein Gastgeber damals hatte nicht nur die Aufgabe, den Tisch reichlich zu decken und dich zu versorgen. Nein, wenn draußen auch noch Tumult war und Chaos war und Leute hinter dir her waren und dich gejagt haben, dann war es der Gastgeber, der die Tür zugehalten hat. Wir sehen das zum Beispiel bei Lot in Sodom und Gomorra, wo die Engel Lot besuchen wollen. Ja, dort kommen Engel Gottes zu Lot, um ihn in seinem Haus zu besuchen. Und die Engel sitzen am Tisch und essen mit seiner Familie, während draußen die gesamte Stadt ausrastet und die nach diesen Engeln ruft und sie wollen sie ermorden. Und wer ist es, der zur Tür geht und die Tür zuhält? Es ist Lot. Denn ein guter Gastgeber der damaligen Zeit, der hat dir nicht nur den Tisch gedeckt, damit du versorgt bist, er hat auch deine Feinde draußen gehalten. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Ja, wenn heute ein Gast zu mir ins Haus kommt und dann sehe ich, dass er von allen gejagt wird, dass draußen eine tobende Menge steht, dann würde ich sagen, klär deine Probleme, bring sie mir nicht ins Haus. So nicht Gott. Um zu Gott in sein Haus zu kommen, um ein Gast in seinem Haus zu sein, um an seinem Tisch zu sitzen, musst du deinen Kram nicht erst vorher erledigt haben. Du musst nicht all deine Probleme geregelt haben, um dann bei Gott zu Hause sein zu dürfen. Komm mit deinem Problem zu Gott. Im Angesicht deiner Feinde deckt er dir den Tisch und er hält die Tür zu. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Üblicherweise, wenn dann damals Gäste in das Haus gekommen sind, hat der Gastgeber ihnen die Füße gewaschen. Das war üblich. Aber es konnte noch einen Schritt weiter gehen. Und das war mehr so möglich, nicht zwingend. Ein wirklich guter Gastgeber, der seinen Gästen sagen wollte, du bist wirklich willkommen in diesem Haus. Ich schätze dich wert, ich bin dankbar, dass du Gast in meinem Haus bist. Der ging noch einen Schritt weiter. Der hat dann das Haupt mit Öl gesalbt. Und das galt damals als Reinigung und Abkühlung, aber im Grunde war es ein Zeichen des, du bist hier willkommen. In diesem Kontext. Wir sehen in der Bibel, gibt es Ölsalbungen noch in anderen Situationen, da haben sie auch andere Bedeutungen. Aber wir sind hier sehr konkret in diesem Bild des Gastgebers. Und ein guter Gastgeber, der seinem Gast sagen wollte, du bist hier willkommen in meinem Haus, ich bin dankbar, dass du da bist, der hat dann noch das Haupt gesalbt mit Öl. David schaut in sein Leben und sieht, ich bin bei Gott willkommen. An seinem Tisch bin ich versorgt. Gott gibt mir, was ich brauche. Meine Feinde, um die kümmert er sich. Und David hatte Feinde. Mehr als genug. In seiner eigenen Familie, fremde Völker, links und rechts und überall. Und er war nicht einfach nur ein ungebetener Gast im Hause Gottes. Nein, Gott hat ihm gezeigt, ich bin dankbar, dass du da bist. Du bist willkommen, du bist mein Kind. Du gehörst hierhin. Und so will Gott dir das auch sagen. David erkennt, mein Becher fließt über. Ich habe mehr, als ich brauche in meinem Leben. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren bei einem Missionswerk angefangen und dort hatten wir einen ganz normalen 8-Stunden-Arbeitstag. Also wir kamen dann morgens in die Haupthalle und dann wurde uns gesagt, was wir zu tun hatten. Da hatten wir 8 Stunden Zeit, um unsere Aufgaben zu erfüllen, wie bei einer ganz normalen Arbeit. Und ganz am Anfang, in der ersten Woche, das war so die Vorbereitung, da wurden viel Grundlagen gelegt für das, was noch kommen sollte. Da war eine unserer Aufgaben, schreibe dein Zeugnis auf. Ja, ich war damals gerade frisch, 18 Jahre, christliches Elternhaus, christliche Familie, christlich groß geworden, keine großen Dramen. Was soll schon groß in meinem Zeugnis stehen? Aber ich hatte jetzt 8 Stunden Zeit. Die Aufgabe war, geh in dein Zimmer, schließ ab. Kein Handy, kein Fernseher, keine Musik, kein gar nichts, auch kein Lobpreis, auch wenn es noch so christlich ist. Nichts. Keine Ablenkung. Nur du, ein Block und ein Stift. Und dann schreib dein Zeugnis auf. Und dafür hast du jetzt 8 Stunden Zeit. Auch wenn du früher fertig bist. Und ich dachte mir, ja, 15 Minuten, dann werde ich wahrscheinlich fertig sein und dann muss ich da noch 7,5 Stunden irgendwie sitzen. Und so war es dann auch. 15 Minuten habe ich mein Zeugnis runtergeschrieben, das ging relativ flott. Und dann hatte ich noch 7,5 Stunden vor mir. Und auch wenn ich fertig war, ich durfte nicht raus. Das war meine Aufgabe. Und dann kam doch noch eine ganze Menge. Die Gedanken, die kamen und die kamen und die kamen. Und mir wurde immer klarer und deutlicher, wo Gott mich in meinem Leben schon geführt hat, warum ich an dem Ort war, an dem ich war, wie er mich gesegnet hat. Ich war gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Und daraus sind viele Seiten entstanden, die ich heute noch immer gerne lese, die mir helfen, die mir Mut machen, die mir Zuversicht geben. Ich möchte dich motivieren. Setz dich zu Hause hin. Nimm dir die Zeit, zwing dich dazu. Und wenn du denkst, du bist fertig, mach weiter. Schreib dein Zeugnis auf. Schreib auf, was du mit Gott erlebt hast, wo du ihn kennengelernt hast, wo er dich geführt hat, wo er dich versorgt hat, wo er dich gesegnet hat. Schreib es auf. Es wird hilfreich sein. Mach es heute noch. Wenn du heute keine Zeit hast, dann ordne deine Prioritäten neu und mach es trotzdem heute. Oder spätestens morgen. Denn nachdem David in sein Leben geschaut hat, kann er in die Zukunft schauen, in Vers 6. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ja, schlechte Zeiten, Leid, Feinde, die kommen und die gehen. Aber was bleibt, ist Gottes Güte und Gottes Gnade. Das kann er nicht einfach so in die Luft sagen, ohne das zu glauben. Das ist keine leere Hoffnung. Das sind keine leeren Versprechen. Er schaut, was er erlebt und kann deswegen voller Vertrauen sagen, Güte und Gnade, die werden folgen mein Leben lang. Neben allem, was kommt und geht, Güte und Gnade bleiben. Und das sind 2 verschiedene Sachen. Gottes Gnade ist, du bekommst etwas nicht, was du verdient hättest. Es gibt etwas, was jeder von uns verdient hätte, aber es nicht bekommt. Und das ist das Gericht Gottes. Das ist Gnade, dass wir nicht von Gott gerichtet werden, weil Jesus gerichtet wurde. Und Güte? Güte ist, du bekommst mehr, als du verdient hättest. Güte ist, dass Gott dich reichlich beschenkt über alle Maßen mit allem, was du brauchst, obwohl du es nicht verdient hast. Und David sagt, Güte und Gnade, die werden mein Leben lang bei mir bleiben. Es kommt und geht, was will, aber Gottes Güte und Gnade bleiben. Das weiß ich, weil ich es jetzt schon in meinem Leben sehe. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. In diesem Haus bin ich willkommen, hier bin ich zu Hause, hier darf ich bleiben. Hier ist mein Tisch reich gedeckt. Ich wünsche dir, dass du das auch so sagen kannst. Dass du dich hinsetzt und in dein Leben schaust und einen Gott erkennst, der dich führt und begleitet, der dich schützt, der dich aufrichtet und erquickt, der dir ein Ziel gibt, der dir einen Weg zeigt, der dich versorgt. Dass du erkennst, dass du ein Schaf bist vor Gott, dass du nichts selber aus dir heraus erreichen kannst, dass du deine Rettung nicht bewirken kannst. Du bist vollkommen darauf angewiesen, dass Gott dich leitet und führt und versorgt und an einen Ort bringt, an dem deine Seele ruhen kann. Und ich hoffe und ich wünsche dir, dass du dich hinsetzen kannst, das in deinem Leben siehst, und dann voller Stolz aufstehen kannst, auf diesen Gott zeigend und sagen kannst, das ist mein großer Hirte, schaut, wie toll er ist. So wie David es hier tut. Und dass euch das Hoffnung und Mut macht für das, was noch kommt. Dass ihr voller Glauben sagen könnt, Güte und Gnade, die werden mich begleiten. Denn Gott ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Ich bete zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du ein großer und genialer Hirte bist. Du bist ewig, du warst schon ewig, du wirst noch ewig sein und in all dieser Ewigkeit sind wir irgendwie so klein. Aber du liebst uns und siehst uns und wir sind für dich nicht unbedeutend. Herr, ich danke dir, dass du uns führen willst und versorgen willst. Herr, ich bete, dass du unsere Augen dafür öffnest, für all das, was du schon in unserem Leben getan hast, dass du uns dankbar werden lässt vor dem, was du für uns gegeben hast. Hilf uns in Ruhe und Gelassenheit und Geduld darauf zu vertrauen, dass du uns leiten wirst und dass du uns gibst, was wir brauchen. Herr, wenn ich etwas gesagt habe, was nicht in deinem Wort steht, was nicht in deinem Willen ist, dann räume es aus, lasse nur bestehen, was von dir kommt. Amen.